Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Was du kaputt machst, das musst du mir bezahlen. So funktioniert Schadenersatz. Ganz normal. Bisher war das bei Mietwohnungen aber so, dass wir selbst beim Auszug nochmal schnell nachbessern konnten. Da haben wir noch schnell günstig repariert. Der Bundesgerichtshof hat aber heute entschieden, Mieter sind beim Auszug sofort schadenersatzpflichtig, wenn sie in einer Wohnung was kaputt gemacht haben. Und der Vermieter muss ihnen dann noch nicht mal mehr eine Frist einräumen, innerhalb der sie den Schaden selbst noch schnell beheben können. Das ein Thema heute im Update. Dann, nach der Kritik an der Essener Tafel, schauen wir im Update auf die Verteilermodi an. Anderer Tafeln in Deutschland, um zu verstehen, was da überhaupt alles falsch gelaufen sein kann. Wer ist berechtigt, bei der Tafel Essen zu bekommen und wie funktioniert die Verteilung? Außerdem ein Schaf klonen, das ist eine alte Nummer, das gab es schon Mitte der 90er. Klonhunde, das geht natürlich auch. Und einen besonders prominenten Fall haben wir heute mit Samantha. Samantha war der Hund von Barbara Streisand, der Schauspielerin. Der ist tot, der Hund, also hat sie ihn sich klonen lassen, gleich zweimal. Die ganze Geschichte auch heute im neuen Update. Am letzten Tag des Monats, 28. Februar 2018.
Deutschlandfunk Nova.
Heute ein wichtiges Urteil, das die meisten von uns tatsächlich betrifft, denn ich gehe mal davon aus, dass ihr genau wie ich Mieter seid. Ja? Und es geht darum, wenn wir ausziehen aus einer Mietwohnung, setzen Urteil des Bundesgerichtshofs für Schäden, die wir Mieter verursacht haben, da kann der Vermieter beim Auszug sofort Schadenersatz verlangen. Also, nichts mehr mit, oh, das repariere ich noch schnell, das mache ich noch schnell. Oder mein Onkel kann Heizung reparieren, der macht das schnell am Wochenende. Das geht nicht mehr. Bei der Abnahme bzw. Übergabe der Wohnung ist quasi Schluss. Der Vermieter muss dem Mieter keine Frist setzen. Er braucht ihm nicht mehr die Gelegenheit zu geben, den Schaden selbst zu beheben. Also, was bedeutet dieses Urteil für uns Mieter? Lassen wir uns einschätzen hier in Deutschlandfunk Nova von Rechtsanwalt für Mietrecht, Hans Hannagard. Hans, heißt das? Es könnte jetzt unter Umständen auch teurer werden für mich als Mieter beim Auszug.
Mit Sicherheit, weil ich jetzt nicht mehr berechtigt bin, den Schaden mit eigenen Mitteln oder mit günstigen Mitteln selbst zu beheben.
Also es ist auf jeden Fall eine Schwächung für uns Mieter.
Diese aktuelle Entscheidung ist eine Benachteiligung des Mieters, die auch relativ unerwartet kommt, da das über Jahre anders war, die aber nach dem deutschen Schadenersatzrecht nur konsequent ist, weil das in allen anderen Schadenfällen eben ganz genauso ist. Wenn mir jemand ins Auto fährt, kann der andere ja auch nicht sagen, oh, Moment mal, ich habe da einen Onkel, der kann das wieder zusammendengeln, sondern da kann ich ja auch sagen, ich gehe in meine Werkstatt und lasse das auf deine Kosten reparieren.
Was für Schäden fallen da rein? Also jeder Kratzer im Fußboden?
Die Entscheidung, die jetzt ergangen ist, geht über Schäden, die entstanden sind, wo ich beispielsweise einen neuen Teppich hatte, nach einem Jahr ausziehen, da ist ein Riesenloch drin, weil ich da nämlich ein Feuerchen drauf gemacht habe. Und da kann der Vermieter sagen, ja, mein Lieber, das ist ein Schaden, den du mir verursacht hast, den lasse ich jetzt auf deine Kosten ersetzen. Wenn ich einfach irgendwas kaputt gemacht habe in der Wohnung, dann gehört das dazu. Was nicht dazu gehört, ist die bestimmungsgemäße Abnutzung der Mietsache. Das heißt, wenn ich beispielsweise in der Wohnung bin und so ein Teppichboden hat eine Laufzeit von 10 Jahren, dann kann der Vermieter nach 10 Jahren nicht sagen, ja, du hast den kaputt gemacht, ich ersetze den, sondern das ist ja gerade der bestimmungsgemäße Gebrauch, dass der eben nach 10 Jahren durchgelaufen ist. Dafür zahle ich eben auch Miete.
Welchen Tipp würdest du uns Mietern denn jetzt geben? Also wie sollen wir uns in Zukunft verhalten? Einfach schon mal 2 Wochen bevor der Abnahmetermin ist, schon mal mit dem Vermieter durch die Wohnung laufen und gucken, ob er schon irgendwelche Schäden gefunden hat?
Das ist wie in den meisten problematischen Situationen immer vernünftig, mit der Gegenseite im Gespräch zu bleiben. Denn wenn es auf Konfrontation geht, wie man es hier in diesem Fall sieht, dann kann das für den Mieter teuer werden. Das ist eine sehr gute Idee, dass man vorher mal mit dem Vermieter durchgeht und sagt, hier gibt es doch irgendwelche Mängel, die Sie da sehen. Und wenn der dann sagt, ja, das muss noch weggemacht werden, das muss noch weggemacht werden, dann muss man eben entscheiden, ist das entstanden durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch der Mietsache, als durch die Abwohnung oder fehlt da einfach ein Thermostatgriff zum Beispiel, den ich mal aus Versehen abgeschlagen habe. Das ist ein echter Mangel und das hat nichts mit bestimmungsgemäßem Gebrauch zu tun. Das sollte ich dann in Ordnung bringen. Wenn ich auch weiß, dass meine Ceranplatte gesprungen ist, beispielsweise die dem Vermieter gehört, dann sollte ich die eben besser selbst mal vorher ersetzen, bevor der auf die Idee kommt, das auf meine Kosten machen zu lassen, weil ich das selber natürlich immer so günstig wie möglich mache und der Vermieter, dem ist das egal. Der zieht das einfach von meiner Kaution ab dann.
Rechtsanwalt Hans Hannagard über ein neues Urteil des BGH. Vermieter müssen Mietern bei Übergabe der Wohnung keine Frist setzen, wenn was kaputt ist. Mieter sind sofort schadenersatzpflichtig.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Wenn Bonobos und Schimpansen sich treffen würden, könnten sie wahrscheinlich miteinander kommunizieren. Das legt die Studie eines internationalen Forschungsteams nahe, die jetzt im Fachmagazin PLOS Biology veröffentlicht wurde. Bonobos und Schimpansen sind eng miteinander verwandt, haben sich aber vor rund 1 bis 2 Millionen Jahren in 2 unterschiedliche Arten entwickelt. Man weiß schon länger, dass ihre Gesten sich ähneln. Dass sie auch dieselbe Bedeutung haben, wurde aber erst in der neuen Untersuchung deutlich. Dafür haben die Forscher Bonobos beobachtet. Sie konnten insgesamt 33 unterschiedliche Gesten dekodieren. Die Gesten von Schimpansen hatte man schon in früheren Studien entschlüsselt. Der Vergleich zeigt nun, viele Gesten bedeuten dasselbe. Die Forscher gehen davon aus, dass die Gesten biologisch vererbt werden. Möglicherweise auch an uns Menschen. Das soll in weiteren Untersuchungen erforscht werden. Fledermäuse und Delfine müssen nicht unbedingt gut sehen können. Sie benutzen Echoortung, um sich zu orientieren. Das können auch Menschen, indem sie Klickgeräusche mit dem Mund machen. Forscher wollten genauer wissen, wie das funktioniert. Sie haben 8 Menschen mit Sehbehinderung, die sich selbst Echoortung beigebracht hatten, einzeln in einen schallisolierten Raum gestellt. Dort hängten die Wissenschaftler kleine Holzscheiben auf, die den Schall reflektierten. Die Teilnehmer sollten Klickgeräusche machen, um herauszufinden, ob sich ein Reflektor im Raum befindet oder nicht. Dabei kam raus, die Probanden lagen zu fast 100% richtig, wenn sich die Holzscheibe direkt vor ihnen oder in einem Winkel von 45 oder 90 Grad neben ihnen befand. Hingen sie hinter ihnen, machten sie öfter Fehler. Die Forscher beobachteten, dass die Teilnehmer schneller und lauter klickten, je größer der Winkel zwischen ihrer Blickrichtung und der Position des Reflektors war. Sie glauben, dass ihre Erkenntnisse auch anderen sehbehinderten Menschen helfen könnten, Echoortung zu lernen. Filme, die die verschiedenen Ethnien der Weltbevölkerung widerspiegeln, kommen beim Publikum besser an als Filme, in denen es keine kulturelle Vielfalt gibt. Das hat eine Studie der Universität von Kalifornien ergeben. Dafür haben Wissenschaftler die Top 200 Filme des Jahres 2016 angeschaut und Film- und Fernsehdaten analysiert. Ihr Ergebnis? Filme wie Captain America Civil War und Suicide Squad, in denen viele der Schauspieler einer Minderheit angehörten, haben weltweit mehr Geld eingespielt als Filme mit überwiegend weißen Darstellern. Im Durchschnitt hat ein Film, in dem etwa ein Drittel der Darsteller einer Minderheit angehört, weltweit mehr als 179 Millionen US-Dollar eingespielt. Im Gegensatz dazu erzielten Filme, in denen überwiegend Weiße eine Rolle hatten, weltweit nicht mehr als 40 Millionen US-Dollar. Das widerspricht dem allgemeinen Vorurteil in Hollywood, dass sich Vielfalt im Film nicht gut verkauft. Dementsprechend ist der Anteil von Frauen und Darstellern aus verschiedenen Ländern 2016 zurückgegangen, vor allem hinter der Kamera. Im Jahr davor hatte sich das noch verbessert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Essener Tafel ist in den vergangenen Tagen ja ziemlich stark kritisiert worden für ihren Beschluss, im Moment nur Neukunden mit deutschem Pass aufzunehmen. Hintergrund ist, dass der Ausländeranteil der Kunden in Essen auf 75% angestiegen ist und dass sich manche Bedürftige angesichts vieler junger ausländischer Männer unwohl da fühlen in der Warteschlange. So erklärt es die Essener Tafel. Die Tafel will vorerst auch an diesem Aufnahmestopp für Ausländer festhalten und bald bei einem runden Tisch über Lösungen nachdenken. Und wir haben uns ganz grundsätzlich mal gefragt, welche Voraussetzungen muss man denn eigentlich erfüllen, damit man bei der Tafel Lebensmittel bekommen kann? Rahl Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova Team, du hast dir das mal angeschaut, wie es in Deutschland funktioniert. Wer hat denn alles Anspruch auf eine Versorgung bei einer Tafel?
Also es gibt grundsätzlich deutschlandweit mehr als 930 gemeinnützige Tafeln und die regeln die Lebensmittelausgabe alle ein bisschen unterschiedlich. Es gibt da keine komplett einheitlichen Standards, was man aber bei allen sagen kann, die helfen Menschen, die bedürftig sind.
Ab wann gilt ein Mensch als bedürftig?
Auch das ist ein bisschen unterschiedlich, aber in der Regel sind bedürftig im Sinne der Tafeln die Menschen, die auf staatliche Transferleistungen angewiesen sind. Also Menschen, die Hartz IV bekommen oder Grundsicherung oder Wohngeld, die also auf Unterstützung angewiesen sind, damit sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Bei manchen Tafeln gibt es auch eine Einkommensgrenze und wer die dann unterschreitet, der bekommt bei der Tafel Hilfe.
So, und wie wird das dann nachgewiesen? Also muss man sich da vorher anmelden?
Genau, es gibt bei jeder Tafel eine Anlaufstelle und da musst du erstmal die Nachweise erbringen, zum Beispiel einen Hartz-IV-Bescheid oder den Nachweis übers Wohngeld. Oder auch zum Beispiel einen Sozialpass, den es ja in vielen Kommunen gibt. Die Tafel überprüft das dann und gibt dann den Betroffenen einen Tafelausweis, wenn sie eben alle Bedingungen erfüllen.
Und wird das dann irgendwann nochmal kontrolliert? Also wie oft und wie lange kann ich dann zur Tafel gehen?
Also wenn du so einen Pass hast, dann bekommst du auch eine Zeit in der Woche zugeteilt, wo du die Lebensmittel abholen kannst. Da kannst du dann einmal pro Woche in der Regel hingehen. Wie lange dann dieser Ausweis gilt, das ist auch wieder unterschiedlich. Manche geben den für ein halbes Jahr aus, andere Tafeln für ein ganzes Jahr. In Bonn, da gilt so ein Ausweis maximal 2 Jahre. Das hat mir Marianne Baldus von der Tafel dort gesagt.
Nach 2 Jahren ist in der Regel für alle Bezieher Schluss. Denn wir sagen, dass wir dann gerne Platz machen wollen für neue Leute, die in ähnlich schwierigen Situationen sind und die dann die Chance haben, zu uns zu kommen.
Und wie viele Lebensmittel bekommt man dann da so, wenn man da hingeht?
Also da die Lebensmittel der Tafel gespendet werden, ist die Menge davon abhängig, wie viel die Tafel wiederum bekommt.
Wir sind jetzt in den Wintermonaten und die Monate Januar bis März sind immer Monate, in denen der Wareneingang relativ verhalten ist. Das heißt, die Leute haben jetzt vielleicht einen Gegenwert in der Tüte von 15 Euro. Das kann aber durchaus eben auch mal bis 25 Euro hochgehen.
Ja, das war nochmal Marianne Baldus von der Bonner Tafel. Und die Lebensmittel dort werden dann entweder kostenlos ausgegeben oder gegen eine symbolische Gebühr von 1 oder 2 Euro.
Wer sind denn die Hauptkunden der Tafel?
24% sind Kinder und Jugendliche. Der Anteil davon ist auch in den letzten Jahren gestiegen, sagt der Dachverband Tafel Deutschland. 53% sind Erwachsene im erwerbsfähigen Alter und 23% sind Rentner. Und der Anteil der Rentner hat sich in den letzten 10 Jahren sogar verdoppelt. Ungefähr 60% der Kunden sind mittlerweile Menschen nicht deutscher Herkunft. Und insgesamt versorgen die Tafeln ungefähr 1,5 Millionen Menschen.
Und wenn ich jetzt nicht angemeldet bin, aber trotzdem Hilfe brauche, werde ich dann weggeschickt mit Hunger?
Also grundsätzlich ist die Nachfrage bei den Tafeln schon größer als das Angebot. Es gibt zum Teil Wartelisten, aber wenn du jetzt einmalig zur Tafel gehst, wirst du zumindest bei der Bonner Tafel beim ersten Mal nicht weggeschickt.
Es kommt hin und wieder vor, dass jemand vor der Türe, der steht, der sagt, ich habe überhaupt nichts mehr zu essen, mein Kühlschrank ist leer, ich weiß überhaupt nicht, wie ich über die nächsten Tage kommen soll. In solchen Fällen machen wir Ausnahmen. Dann kann jemand ein Notfallpaket bekommen, in dem dann eben von unserem Sortiment Dinge drin sind. Aber wir beschränken das wirklich auf eine ein- oder zweimalige Ausgabe.
Genau, beim nächsten Mal muss man sich dann vorher anmelden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben jetzt die vergangenen Tage viel über die Tafel in Essen geredet, auch hier in Deutschlandfunk Nova. Aber wie läuft das eigentlich bei den anderen Tafeln mit Neuanmeldungen oder mit der Verteilung der Lebensmittel? Kollege Sandro Schröder hat heute zwar nicht alle 930 Tafeln in Deutschland abtelefoniert, aber er hat viele Landesverbände der Tafeln erreicht und er hat nachgefragt, wie die ihre Essensausgabe organisieren. Sandro, nach den Diskussionen der vergangenen Tage, wie war denn die Stimmung eigentlich erstmal bei den Landesverbänden, die du angerufen hast?
Ja, die waren ehrlich gesagt erstmal ganz oft der Meinung, dass sie die Diskussion über die Tafeln gar nicht so richtig fair finden. Also einerseits, weil sie jetzt eben so Medienanfragen wie meine beantworten müssen, aber andererseits, weil sie ja auch sagen, sie springen ja in die Bresche, weil die Sozialpolitik nicht funktioniert. Und solange das eben nicht klappt, wollen sie eigentlich nur pragmatisch helfen und wollen gar nicht so über diese Verteilsysteme noch extra diskutieren. Die meisten sagen aber auch, das, was Essen macht, das verstößt gegen den 4. Tafelgrundsatz. Da steht nämlich, die Tafeln helfen allen Menschen, die Hilfe brauchen. Und teilweise, habe ich auch gehört, brauchen die Tafeln selber Hilfe. Beispielsweise der Landesverband Bayern hat mir gesagt, dass sie gerade händeringend nach Helfern suchen, in allen Positionen, von der Orga bis zum Lieferfahrer.
Also viele Tafel-Landesverbände finden die Lösung in Essen nicht gut. Was machen die anders?
Die meisten haben einfach ein System, mit dem sie versuchen, dass jeder, der zu den Tafeln kommt, irgendwie auch mit einer Tüte mit Lebensmitteln nach Hause gehen kann. Also einige haben da so ein Nummernsystem. Das ist dann mal so, dass die erste Nummer, beispielsweise die 15, die fängt dann mal an. Und manchmal ist die 15 dann der Letzte, der zuletzt die Lebensmittel bekommt. Mhm. Das ist also so ein System, damit jeder mal die Chance hat, als Erster zu kommen und definitiv was zu bekommen. Das ist beispielsweise beim Landesverband Brandenburg so. Andere Tafeln haben so ganz ausgeklügelte Lossysteme. In Magdeburg beispielsweise ist es so, da gibt es ein warmes Mittagessen um 11.30 Uhr und ab 14 Uhr kann man dann bei der Tafel einkaufen. Da muss man sich jetzt jeden Tag neu anstellen und 2 Lose ziehen. eins fürs Mittagessen, eins fürs Einkaufen. Das hat aber den Vorteil, dass jeder an jedem Tag die gleiche Chance hat, mal der Erste zu sein bei beiden Sachen. In den meisten Landesverbänden läuft es dann aber doch so, wie es Marianne Baldus von der Bonner Tafel erklärt.
Wir zählen immer genau durch, wie viel Gemüse haben wir jetzt, wie viel Obst ist da, wie viel Brote. Und dann machen wir in der Regel so eine Übersicht, auf der dann genau drauf steht, der Kunde, der nur alleine ist, bekommt das und das und das. Familien mit vielen Kindern bekommen natürlich entsprechend mehr, sodass wir also eigentlich sicherstellen können, dass auch diejenigen, die am Ende kommen, immer noch die Menge in der Tüte haben, die wir kalkuliert haben.
Das heißt also, wenn weniger Spenden kommen, dann gibt es halt für alle ein bisschen weniger.
Aber anstehen in der Schlange muss man bei allen Tafeln oder sind da manche Ausgaben ganz anders organisiert?
Manche Tafeln versuchen das zu verhindern, dass man anstehen muss und wollen den Menschen damit auch Planbarkeit geben. Also da gibt es so Farbsysteme, wo dann auf diesem Ausweis ein roter Punkt drauf ist und dann gibt es für den roten Punkt so einen bestimmten Ausgabetag, an dem man kommen darf. Und manche Tafeln in Rheinland-Pfalz oder in der Hansestadt Bremen, habe ich das gehört, die machen sogar ganz konkrete Abholtermine auf die halbe Stunde aus.
Und so ein Aufnahmestopp, wie wir ihn jetzt in Essen mitbekommen haben in den letzten Tagen, die gibt es sonst nirgends.
Habe ich auch gefragt und habe dann immer gehört, eben den Tafelgrundsatz, die Tafeln helfen allen Menschen. Und viele Landesverbände haben auch nochmal betont, ihnen ist es egal, woher die Leute kommen, wer da zu ihnen kommt, jedem wird geholfen. Und eigentlich haben auch alle gesagt, sie versuchen solche Totalaufnahmestopps zu vermeiden, aber wenn es sie gibt, dann gibt es sie wirklich für jeden Menschen, egal wo er herkommt.
Sandro Schröder aus der Redaktion hat heute mit Landesverbänden der Tafeln gesprochen und es scheint, als sei die Organisation der Essener Tafel eher eine unglückliche Ausnahme. Die meisten anderen bekommen die Verteilung ganz gut hin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Manchmal, da macht man einfach was falsch und dann denkt man sich so, ach, ist doch eigentlich gar nicht so schlimm und es wäre auch echt unfair, wenn man dafür bestraft werden würde. Rahel Klein aus unserem Team, das hat sich ein Lasterfahrer in Hamburg jetzt auch gedacht, ne?
Ja, der war von der Polizei angehalten worden, er war nämlich zu schnell gefahren, hatte nebenbei aber auch noch zwei rote Ampeln ignoriert. Die Polizei hat ihn dann überprüft und der LKW-Fahrer hat sich halt gedacht, scheiße, jetzt kriege ich ja auch noch Ärger. Da hat er mal in seine Hosentasche gegriffen und zückt ein Bonbon. In der Hoffnung, dass sich die Beamten damit bestechen lassen würden.
Ein ganzes, ein echtes
Bonbon. Ein richtiges Bonbon.
Sind die Polizisten bestimmt drauf angesprungen.
Also um seinen wirklich guten Willen zu unterstreichen, hat er dann auch noch einen 10-Euro-Schein draufgelegt. Aber auch Bonbon plus 10 Euro konnten die Polizisten nicht besänftigen. Jetzt hat der Typ, der wohl auch ein paar Drogen genommen hatte, nicht nur ein Problem wegen seinen Verkehrsvergehen, sondern auch noch ein Strafverfahren wegen versuchter Bestechung am Hals.
Wir merken uns, besser keine Polizisten mit Bonbons oder mit 10 Euro bestechen. Ich hoffe, du hast es noch nie gemacht.
Jedenfalls nicht in Deutschland.
Oha, erzähl mehr.
Andere Länder, andere Sitten.
Wirklich?
Ja, ich kann das nicht weiter ausführen.
Ja, du kannst zumindest das Land nennen.
Ich erzähl dir das gleich. Nein, es ist weit weg gewesen.
Weit weg, okay. Weit weg. Immerhin. Ein LKW-Fahrer, der wollte die Polizei mit einem Bonbon bestechen, weil er zu schnell gefahren war, zwei Ampeln missachtet hat. Jetzt hat er ein Strafverfahren wegen versuchter Bestechung der Polizei am Hals. Schöne Geschichte? Jetzt sag doch, komm, hau raus.
Nein, ich werde mich dazu nicht äußern. Ich gehe jetzt ein Bonbon essen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist ja schon traurig, oder, Rahel? Also wenn der eigene Hund stirbt, so ein Tier, das einen 10, 15 Jahre begleitet hat im Leben, dann bricht einem das oft das Herz.
Ja, bei mir ist mal ein Hase gestorben, da habe ich auch geweint.
Ja, und dann sagt man sich, so einen tollen Hasen, so einen tollen Hund wie Fienchen wird es nie, nie wieder geben. Aber ihn wird es wieder geben. Lasst euch einfach ein neues Fienchen machen. Das geht tatsächlich. Hier ist Deutschlandfunk Nova, das Update. So wie Hollywood-Legende Barbara Streisand, die Schauspielerin und Sängerin, die hatte einen Hund namens Samantha. Bis vor ungefähr 10 Jahren, da ist Samantha gestorben. Ist nicht schlimm, Barbara hat sich nämlich zwei neue Hunde machen lassen, die Samantha nicht nur wahnsinnig ähnlich sehen, sondern auch das gleiche Erbgut haben. Hat sie nämlich jetzt in einem Interview alles erzählt, das heute veröffentlicht wurde. Miss Violet und Miss Scarlet sind echte Klone von Samantha the Dog. Klingt nach Science Fiction, ist aber schon seit längerer Zeit möglich, wenn man genug Kohle hat. Das ist nämlich ganz schön teuer. Unser Update-Tagesreporter Martin Krinner über das Klonen von Haustieren.
Mein Hund heißt Paul. Und Paul ist eine ziemlich wilde Mischung aus einem Dackel, einem Pudel und noch mindestens drei anderen Hunderassen. Er lebt jetzt seit ungefähr 2 Jahren bei mir und am Anfang war es mit ihm echt schwierig. Paul ist nämlich sehr, sehr lieb, aber wie die meisten Dackelmischlinge echt schwer erziehbar. Wenn wir am Anfang draußen unterwegs waren, dann musste ich ihn immer an der Leine lassen, weil er sonst einfach weg gewesen wäre, sobald ein anderer Hund auftaucht. Dass er heute auch ohne Leine so halbwegs hört und bei mir bleibt, das hat nur geklappt, weil er auch unglaublich verfressen ist. Denn für ein paar Schweineohren oder Hundekuchen lässt er jeden Artgenossen einfach stehen. So, jetzt ist Paul nicht mein erster Hund und mit Sicherheit auch nicht mein letzter. Aber ich habe mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken darüber gemacht, ob ich irgendwann mal, wenn es denn mal so weit ist, meinen Paul wieder haben will. Das geht nämlich zum Beispiel in einer Firma in Südkorea.
Currently we've cloned more than 600 dogs of various different breeds and there are no particular limitations to the different breeds.
Hat David Kim, ein Mitarbeiter von Suam Biotech, dem YouTube-Kanal Tech Insider erzählt. Und er klont angeblich alles von der Dogge bis zum Pekinesen, egal wie groß, wie alt oder wie gesund das Original ist. Und was du dafür brauchst, ist natürlich eine Probe von deinem Hund. Der sollte jetzt entweder noch leben oder höchstens 5 Tage tot sein. Und wenn er schon gestorben ist, dann solltest du ihn sofort mit feuchten Tüchern einwickeln und in den Kühlschrank legen. Aber bitte nicht einfrieren, denn zum Klonen musst du aus der noch frischen Haut ein paar Stücke abschaben. Dann muss dein Tierarzt noch eine kleine Muskelprobe aus dem Bauch entnehmen. Und das Ganze schickst du dann in einer Kühlbox nach Korea.
You're removing the maternal side of the genes and then replacing it with a full genome from the skin cell.
Dort entnehmen dann die Forscher einer anderen Hündin eine Eizelle, entfernen die mütterlichen Gene und ersetzen sie mit dem Genom der Hautzelle. Dann bekommt die Eizelle einen kleinen Elektroschock, der die Zellteilung anstößt, und sie pflanzen die Eizelle der Leihmutter wieder ein. Und 2 Monate später kommen dann die kleinen Klone auf die Welt. 2 Haken gibt es allerdings an der Sache. Nummer 1. Der Chef von Suam Biotech, der Stammzellenforscher Huang Woo-suk, war 2006 in einen größeren Skandal verwickelt. Ihm wurde nämlich vorgeworfen, Stammzelllinien gefälscht zu haben und von Mitarbeiterinnen illegal Eizellen angenommen zu haben, gegen Geld. Du würdest also einen Mann mit, sagen wir mal, angeschlagenem wissenschaftlichen Ruf finanziell unterstützen. Und zwar mit, festhalten, das ist jetzt Haken Nummer 2, mit 50 bis 100.000 Dollar. Das ist der Preis für einen Hundeklon. Wenn deine Scheine dafür nicht reichen, dann könntest du es allerdings auch mit einer Katze versuchen. Die ist schon für 25.000 Dollar zu haben. Und tatsächlich ging es beim Haustiere-Klonen mit den Katzen ursprünglich los. Der erste häusliche Mitbewohner, der nach dem Nutztier Dolly geklont wurde, war nämlich Rainbow, das Kätzchen von Professor Kramer von der Texas A&M University.
See, she was didn't look a lot like her big sister, but she was genetically identical.
Der Klon, den Kramer Copycat taufte, wurde 2001 geboren und sah allerdings ganz anders aus als Rainbow. Denn bei Katzen sind immer mehrere Fellzeichnungen in den Genen angelegt und welche davon sich dann ausprägt, boah, das ist Zufall. Und das bringt mich jetzt zur letzten Frage. Geklonte Hunde sehen nämlich wirklich exakt so aus wie das Original. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Hund klonen lassen würde, dann hätte Paul der Zweite exakt dieselbe Größe, das gleiche Gebiss und die gleiche Fellzeichnung wie Nummer 1. Ob er aber auch so wild und so verfressen wäre wie Paul der Erste, das steht nicht fest. Barbara Streisand sagt jedenfalls, ihre beiden Klone, Miss Violet und Miss Scarlet, haben bisher eine ganz andere Persönlichkeit als Samantha. Und sie wartet jetzt darauf, dass die beiden größer werden und sie dann sehen kann, ob sie Samanthas Ernsthaftigkeit haben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Weiter große Verwirrung um Dieselfahrverbote hier bei uns in Deutschland. Es sind einfach sehr viele Fragen offen, vor allem für Leute, die ein Dieselfahrzeug haben. Also generell sind unter bestimmten Voraussetzungen Fahrverbote für ältere Diesel in deutschen Städten erlaubt. Die Städte können, wenn sie das wollen, mit dieser Maßnahme die Luft verbessern in der Stadt. Das sagt das Bundesverwaltungsgericht. Nur, wer kommt denn eigentlich den Menschen entgegen, die dadurch einen Schaden haben? Die vielleicht vor 5 Jahren einen neuen Diesel gekauft haben, in der Annahme, dass das schon in Ordnung ist und dass der umweltfreundlich ist. Wer könnte teure Nachrüstung für ältere Dieselautos übernehmen? Wir sprechen drüber mit Nadine Lindner aus unserem Berliner Hauptstadtstudio. Nadine, Also, dass Fahrverbote erstmal möglichst vermieden werden sollten, da sind sich ja erstmal alle einig, oder?
Ja, das stimmt schon. Also das ist jetzt nochmal klar geworden, auch nach dem Urteil gestern. Das ist quasi so dieses Mantra. Fahrverbote vermeiden, Fahrverbote vermeiden, Fahrverbote vermeiden. Egal, ob das jetzt von der geschäftsführenden Regierung kommt, also von der Union und der SPD, aber auch zum Beispiel von den Grünen, da ist man sich doch wirklich einig.
So, aber wenn es keine Fahrverbote geben soll, dann müssen ja auch die älteren Dieselautos irgendwie sauberer werden. Und da sind ja auch viele Experten der Meinung, also Software-Nachrüstungen, wie sie die Autohersteller versprochen haben, die reichen da nicht aus. Wir brauchen Hardware-Nachrüstungen in diesen alten Dieselautos. Die können aber schon mal ein paar tausend Euro kosten. Wer soll das bezahlen?
Wenn man auf die Kosten guckt, gibt es so einen Korridor von 1.500 bis 3.000 Euro. Das ist ungefähr das, wo sich's abspielt. Das hängt so ein bisschen davon ab, was das für ein Auto ist. Aber es hängt zum Beispiel auch davon ab, ob das Teile sind, die jetzt neu entwickelt werden müssen oder ob das Teile sind, die man quasi nur aus dem Regal nehmen muss und dann halt verbauen kann. Dadurch kommen halt diese Preisdifferenzen dann halt auch zustande. So, wer soll das bezahlen? Das ist quasi jetzt die große Preisfrage, die man vor dem Leipziger Urteil hatte und auch jetzt noch hat. Im Endeffekt kommen drei Parteien oder drei Institutionen dafür in Frage. Das sind zum einen die Autohersteller. Die weigern sich aber. Die sagen, wir haben gar keine Lust darauf. Das ist uns viel zu aufwendig. Das dauert zu lange. Wir müssen unsere Ingenieure mit diesen Entwicklungen beschäftigen. Das wollen wir alles nicht. Wir wollen viel lieber neue Diesel verkaufen mit dieser sogenannten Euro 6D-Norm. Die erfüllen nämlich die Grenzwerte. Die sind super. Das wollen wir viel lieber machen, als uns quasi um den, naja, alten Scheiß zu kümmern, um es jetzt mal so zu sagen. Die zweite Institution wäre der Steuerzahler. Das heißt, der Staat würde irgendwie einspringen, würde sagen, na gut, damit hier nicht völliges Chaos ausbricht, auch der Diesel quasi als Technologie nicht völlig verschwindet, bezahlt der Staat. Oder man sagt halt, nun gut, lieber Dieselfahrer, es ist dein Auto, es ist deine Verantwortung, tut uns leid, entweder du musst dich halt an die Fahrverbote halten oder du musst halt selber die Nachrüstung bezahlen. So, und da wird quasi der Ball gerade hin und her gespielt. Es gibt eine Expertengruppe im Bundesverkehrsministerium und die streiten und diskutieren quasi jetzt schon seit August genau über diese Frage und haben noch kein Ergebnis vorgelegt. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie das dann am Ende aussehen wird.
Dann wird ja jetzt viel über eine mögliche blaue Plakette diskutiert. Die würden dann die sauberen Dieselfahrzeuge bekommen. Und nur mit dieser blauen Plakette darf man dann zum Beispiel in der Innenstadt von Stuttgart rumfahren oder in Düsseldorf. Wird diese blaue Plakette auf kurz oder lang kommen?
Das ist eine interessante Frage und ich habe das Gefühl, dass sich da heute so ein bisschen Bewegung andeutet hier in Berlin. Der Regierungssprecher Steffen Seibert hat heute in der Regierungspressekonferenz gesagt, ja, wir werden das Thema bald, möglicherweise noch in dieser Bundesregierung oder mit der nächsten, dann wieder auf die Tagesordnung nehmen. Und bislang ist es halt so, etwas vereinfacht gesagt, das Umweltministerium sagt, ja, super Sache, wollen wir haben. Und das Verkehrsministerium mauert, lehnt das ab. Beide haben sich heute so ein bisschen konzilianter, so ein bisschen diplomatischer geäußert. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das nur Wortklauberei ist oder ob da wirklich möglicherweise eine Einigung dahinter steckt. Auch da die nächsten Wochen, denke ich, werden es zeigen.
Nadine Lindner aus unserem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio in Berlin darüber, ob nicht vielleicht doch die Automobilbranche in die Pflicht genommen werden kann, Hardware-Nachrüstungen bei neueren Dieselautos zu bezahlen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Zigaretten sind schädlich. Dafür muss man sich nicht mal die Fotos und Texte auf den Zigarettenpackungen anschauen. Das weiß auch so jeder. Wer raucht, der nimmt das halt in Kauf. In den Niederlanden gibt es aber eine Anwältin, die gegen alle großen Tabakfirmen gleichzeitig klagen will. Und jetzt kommt's: wegen schwerer Körperverletzung, versuchtem Totschlag und Mord. So eine Klage gab es eigentlich noch nie gegen die Tabakkonzerne. Malte Pieper, Deutschlandfunk Nova, Korrespondent in Brüssel, berichtet auch über die Niederlande und hat sich diese Klage für uns angesehen. Malte, wie kommt die Klägerin auf diesen Vorwurf Mord?
Naja, wenn man ein bisschen reinliest in die Strafanzeige, dann geht die Argumentation so. Also es heißt da wörtlich in der Klageschrift, die Zigarette ist für den Zweck entworfen worden, Kinder und andere Anfänger möglichst schnell süchtig zu machen. Und eben das Geschäftsmodell der Tabakbranche gründet darauf, den freien Willen ihrer Kunden auszuschalten und deshalb also das wissentliche Herbeiführen einer oft tödlich verlaufenden Suchterkrankung, das sei ja nun nichts anderes als vorsätzliche Körperverletzung. Jetzt sind wir schon mal bei Körperverletzung. Aber wenn wir eben beim Rauchen noch davon ausgehen, dass man ja sehr viele Schadstoffe einatmet, unter anderem Teer, Nikotin etc. pp., dann kommt die Klägerin am Ende zu folgendem Schluss. Ein Täter, der jemanden aus Habgier erschießt, dann weiß man, das ist Mord. Aber in diesem Fall haben wir ja quasi jetzt eine Tat, die erst Jahre später Folgen auslöst, in dem Fall eben den Tod des Probanden. Und deshalb kommt sie in dem Fall auch zum Mord.
Hm. Es geht in dieser Klage auch um schweren Betrug mit der sogenannten Schummelzigarette.
Ja, Schummelzigarette, damit ist das Testverfahren für Zigaretten gemeint. Die werden ja überprüft, ob und auch wie viele Schadstoffe drin sind. Dafür gibt es europaweite Richtwerte. Und da gibt es eben Testmaschinen, die die Zigaretten quasi rauchen. Und der Vorwurf Schummelzigarette geht jetzt so: Die Tabaklobby baut in jede Zigarette quasi, wenn man so will, nicht sichtbare, minimale Luftkanäle rein. Die sind in jeder Zigarette drin. Das heißt, zusätzlich zu dem Rauch kommt wiederum noch Umgebungsluft, frische Luft dazu. Der Zigarettenrauch wird also quasi verdünnt. Das Problem jetzt nur, wenn du oder ich, wenn wir beide rauchen, dann halten wir die Zigarette in der Regel fest oder wir haben sie also in der Hand oder wir haben sie zwischen den Lippen und damit werden diese Kanäle zugedeckt. Das heißt, der Verdünnungseffekt tritt bei uns nicht ein, bei der Zigarettenmaschine, aber sehr wohl. Will sagen, im Test wirkt die Zigarette gar nicht so schlimm, wie sie in Wirklichkeit ist. Und da sagen eben die Kläger, wenn das nicht Schummeln ist, dann weiß ich es auch nicht.
Okay. In den USA, da ist es ja so, da gibt es immer wieder irgendwelche kuriosen Klagen von Einzelpersonen gegen Unternehmen. Da geht es auch um sehr, sehr viel Geld. Ist das in den Niederlanden jetzt auch so ein Ausreißer, so eine medienwirksame Klage, hinter der am Ende vielleicht gar nicht so viel steckt?
Na, der größte Unterschied hier ist erstmal, in den USA geht es immer eben um Millionen. Es geht um Milliarden Dollar, die rausgeklagt werden sollen. Es geht um Zivilrecht. Hier geht es wirklich um eine strafrechtliche Klage. Es geht also wirklich um Haftandrohung. Es geht um Gefängnis für die Manager. Das ist schon mal der erste Unterschied. Und der zweite Unterschied ist, diese Klage in Holland, die polarisiert. Es gibt unterschiedlichste Allianzen, die inzwischen hinter der Klage stehen. Alle Unikliniken, zig Krankenhäuser, Ärzteverbände, von den Gefäßchen bis zu den Zahnärzten. Dann ist die Stadt Amsterdam der Klage formell beigetreten. Andere Kommunen wollen das auch noch machen. Und es gibt auch Umfragen, dass eine deutliche Mehrheit der Holländer sagen, das Verfahren, die Tabakindustrie so ranzunehmen, finden wir völlig richtig.
Aber die niederländische Staatsanwaltschaft hat die Klage vergangene Woche erstmal abgewiesen. Trotzdem will die Anwältin weiterkämpfen, zusammen mit all den Verbündeten. Wie kann das jetzt weitergehen?
Sie macht es auf zwei Schienen. Die eine Schiene ist international Unterstützer sammeln in anderen Ländern, dass dort Klagen eingereicht werden. In Israel ist das schon passiert. In Frankreich wurde auch schon Klage eingereicht. Und im Land selbst, in Holland, macht man es jetzt über so eine Art Sprungrevision. Also die klagende Anwältin kann den Fall einer höheren Instanz vorlegen, einem höheren Richter, einem höheren Staatsanwalt, der sich das Ganze nochmal anguckt und der muss untersuchen, ist es ein Fall, der gesellschaftlich extrem relevant ist, müssen wir ermitteln, weil es so gesellschaftlich relevant ist. Das heißt, da ist jetzt in den nächsten Monaten auf jeden Fall noch jede Menge Zug drin und die Anwältin sagt auf jeden Fall schon, der Geist ist aus der Flasche, der Kampf geht weiter, zur Not noch 10 Jahre.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Malte Pieper über eine Sammelklage gegen eigentlich alle großen Tabakkonzerne in den Niederlanden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.